herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen.
Heute begrüßen Sie auf der Verdauungscouch Achmed Madisch aus Hannover.
Und Sandra Heiligmann aus dem Allgäu.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute haben wir ein Thema, was in aller Munde ist, auf der einen Seite im wahrsten Sinne des Wortes, aber in den letzten Jahren, ich glaube, im Rahmen auch der Mikrobiomforschung, muss man ehrlicherweise sagen, die Ernährung nochmal an Bedeutung zugenommen hat. Ernährung war schon immer wichtig, es wurde aber dann hier und da auch gastroenterologisch stiefmütterlich behandelt, aber jetzt hat es eine Wichtigkeit bekommen bei verschiedenen Krankheitsbildern in der Gesunderhaltung und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir auch in unserem Verdauungspodcast auch über Ernährung sprechen im Allgemeinen, aber wir haben heute den Fokus auf die chronisch entzündliche Darmerkrankung und hier insbesondere den Morbus Crohn. Über die Colitis ulcerosa haben wir ja schon in einigen Podcasts gesprochen. Der Morbus Crohn ist deswegen so besonders, weil er unterscheidet sich ja von der Colitis ulcerosa dadurch, dass er ja den gesamten Magen-Darm-Trakt befällt. Und wenn er dann vor allem auch schwerpunktmäßig den Dünndarm befällt, spielt natürlich die Ernährung, Mangelernährung bei diesen Patienten eine ganz besondere Rolle. Und gleichzeitig herrscht genau hier oft auch die größte Unsicherheit. Was hilft denn wirklich? Was ist evidenzbasiert und was ist eher Bauchgefühl? Und gerade auch im akuten Schub, aber auch in der Remission kann Ernährung mehr sein als nur eine Begleitmaßnahme. Und sie kann nämlich gezielt therapeutisch eingesetzt werden mit entsprechenden messbaren Effekten. Und darüber spreche ich eben heute mit einer Expertin für Ernährungstherapie, der Frau Heiligmann, mit dem Fokus chronisch entzündliche Darmerkrankung Morbus Crohn. Wir wollen klären, welche Rolle spielt die Ernährung wirklich beim Morbus Crohn, was sagen die Leitlinien und wie setzt man das Ganze denn praktisch auch im Alltag um. Vielleicht starte ich mal mit einer ganz allgemeinen Frage, Frau Heiligmann. Sie sehen ja viele Patienten. Wie hoch ist denn so der Anteil der Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und vielleicht auch besonders Patienten mit einem Morbus Crohn? Gibt es da Unterschiede? Wer ist häufiger bei Ihnen in der Praxis und braucht quasi Ernährungsberatung und wichtige Hinweise für seinen Alltag? Und vielleicht berichten Sie so ein bisschen, wie hoch der Anteil der Patienten ist.
Ja, vielen Dank für die kurze Einführung. Also bei uns in der Praxis ist der Anteil von den Crohn-Patienten ein bisschen höher als von den Colitis-Patienten. Wir haben aber beides und ich habe das Gefühl auch, dass die Patienten Dichte zunimmt. Also in den letzten Jahren sehe ich immer mehr Patienten mit Crohn beziehungsweise auch mit Colitis bei uns in der Praxis, die sich zum Thema Ernährung informieren wollen, was sie tun können, was ich auch ein extrem wichtiger Punkt finde. Weil wir das über die Jahre einfach auch sehen, dass die Häufigkeit, gerade bei Morbus Crohn, glaube seit 1990 ungefähr, bei den Schwellenländern, gerade mit der westlichen Ernährung, auch deutlich mit ansteigt, die einfach reich ist an tierischen Fetten, Emulgatoren, also diese Ultra-Processed Foods, also diese hochverarbeiteten Produkte bei uns mit reingekommen sind. Und das fördert diese Dysbiose, also ein Ungleichgewicht von unserem Darmmikrobiom. Da haben Sie ja gerade schon drauf angespielt. Und da ist natürlich kein Zufall, dass da natürlich die Ernährungstherapie auch mit ansetzen kann.
Ja, ich glaube, wir müssen ja zwei Gruppen unterscheiden. Einmal die Gruppe mit einem Morbus Crohn in einem akuten Schub und dann vielleicht natürlich die Gruppe von Patienten mit Morbus Crohn in einer Remission. Vielleicht fangen wir erstmal mit dem akuten Schub an. Kindern ist das ja absolut schon lange etabliert, dass natürlich Ernährungsintervention auch zur Remissionsinduktion, also wir bringen die Patienten in eine Heilung durch entsprechende Ernährungsmaßnahmen, eigentlich fest etabliert. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf das Erwachsenenalter schauen, wird das ja eher ergänzend eingesetzt oder können Sie sagen, da kann man auch eine Menge erreichen im akuten Schub.
Ja, also leider steckt es noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber man kann da auf jeden Fall auch schon viel machen. Da gibt es ja verschiedene Formen. Wenn wir jetzt erstmal im akuten Schub bleiben bei der Ernährungstherapie, da unterscheidet man auch noch verschiedene Formen der Ernährungstherapie. Da gibt es ja diese drei Ansätze, also einmal die EEN, also exklusive enterale Ernährung. Dann gibt's die CDED plus PEN, also Crohn Disease Exclusion Diet. Da würde ich ganz gern auch ein bisschen was dazu erzählen. Und die Pen an sich wird dann auch noch mit erwähnt. Und was mir besonders auffällt, ist im akuten Schub natürlich auch in der Remission, wo ich Patienten mit betreue, aber im akuten Schub ist natürlich die Mangelernährung ein Riesenthema. Und da finde ich persönlich, das wird ein bisschen unterschätzt bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen. Wir haben da einfach durch die Entzündung einen erhöhten Nährstoffbedarf. Wir haben die Angst von den Patienten, Patientinnen vor bestimmtem Essen. Die fahren dann meistens die Ernährung einfach deutlich runter. Und der entzündliche Darm braucht auch deutlich mehr Energie, der nimmt schlechter auf und das ist einfach so ein Teufelskreis. Und die Patienten, Patientinnen kommen dann einfach deutlich schlechter aus der Mangelernährung raus und dadurch aber auch aus der Entzündung. Und da setzt eigentlich die Ernährungstherapie an.
Wie würden Sie denn die Mangelernährung bei einem Patienten erfassen? Also wenn er sich jetzt vorstellt, die Schubsymptomatik kennen wir mit Durchfall, Bauchschmerzen. Er ist dann höchstwahrscheinlich auch parallel bei einem Gastroenterologen hoffentlich dann auch in Behandlung. Wie erfassen Sie im Alltag die Mangelernährung? Können Sie da auch, auch dem einen oder anderen Arzt natürlich auch mal Hinweise geben, wie er das, es ist ja nicht immer der starke Gewichtsverlust, ne?
Ja, also es gibt natürlich geeignete Screening-Tools, die eingesetzt werden können. Da gibt es ja im ambulanten Bereich auch ganz gute. Man kann so ein Mast, ich weiß nicht, was Sie verwenden im Alltag oder bei den Kindern den Stamp oder sowas verwenden. Ich persönlich, wenn die zu mir in die Praxis kommen, ich habe auch ein Biomessgerät. Das heißt, ich messe auch die Zusammensetzung des Körpers bei uns in der Praxis und wir können dann gezielt auch einfach den Verlauf sehen von der Mangelernährung und den dann auch gezielt mit einschätzen. Aber ich würde mal sagen, jetzt für die Ärzte macht es auf jeden Fall Sinn, sich da ein Screening-Tool anzuschaffen. Das geht auch relativ schnell.
Genau, um das zu erfassen. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt, glaube ich, jetzt auch eingeführt in den Krankenhäusern, das ist, glaube ich, ab nächsten Jahr, dass man eben auf Mangelernährung auch screenen muss. Das wird, glaube ich,
Gott
als
sei
Muss
Dank.
Eingeführt. Da haben wir viele Jahre für gekämpft und die Fahne hochgehalten. Aber jetzt endlich ist es quasi, manchmal läuft es halt nur über in Anführungsstrichen Zwang, dann bekommt ein Thema dann auch die Wichtigkeit, mehr Gewicht. Das ist nur so ein Beithema, aber da würde man natürlich diese Patienten auch erfassen. Aber Sie haben jetzt die unterschiedlichen Formen der Ernährungstherapie genannt und haben da so auch Abkürzungen verwendet. Vielleicht fangen wir einmal mit der Exclusive Enteral Nutrition an, EEN. Was ist das genau? Was passiert da im Alltag an Empfehlung?
6 bis 8 Wochen lang wird ausschließlich die Formularnahrung zu sich genommen. Es wird keine normalen Lebensmittel gegeben. Das klingt zwar sehr, sehr hart oder sehr streng, aber die Ergebnisse sind sehr beeindruckend. Die Remissionsraten von 60-85% finde ich persönlich fantastisch. Die Schleimhautheilung ist vorzuheben, das verbesserte Wachstum, vor allem bei Kindern und der verbesserte Ernährungsstatus und die verbesserte Körperzusammensetzung. Also auch wieder, wenn man die Biomessung zum Beispiel mit den Patienten dann nach 4 bis 6 Wochen wiederholt, das spricht einfach für sich. Was man natürlich sagen muss, dass sich da viele Patienten mit der Monotonie schwer tun. Da braucht es einfach auch eine gute Ernährungsfachkraft, die dann unterstützend da ist und die Compliance dann auch hochhält.
Höchstwahrscheinlich ist das auch nicht damit getan, dass man sie einmal aufsucht, sondern
Nein.
ist dann in regelmäßigen Besuchen bei ihnen, dass sie das im Grunde genommen auch ein bisschen steuern können, richtig?
Ja, genau. Man passt dann auch während der Therapie die Mengen an. Also am Anfang von der Therapie berechnen wir einmal den Grundumsatz und den Leistungsumsatz und wir steuern dann natürlich auch, wie viel Trinknahrung zum Beispiel bei der EEN gegeben werden muss, weil die Mangelernährung einfach beherrscht werden muss. Also das größte K.O.-Kriterium ist eigentlich eine zu geringe Gabe, dass die Mangelernährung nicht beherrscht werden kann.
Dann müsste ja die PEN eine teilweise enterale Nutrition-Anteil oder Ernährung sein, richtig?
Die PEN?
Ja, PEN. Das ist ja dann nur teilweise dann. Was kombinieren Sie da? Wie setzt sich das zusammen?
Also bei der PEN ist es so, dass das in Kombination mit der normalen Kost gegeben wird. Und richtig interessant in der Akutphase ist eigentlich, wenn wir das dann in Kombination mit der CDED kombinieren. Die CDED, das ist eine Crohn's Disease Exclusion Diet, so nennt sich das. Das sind ausgewählte lebensmittelbasierte Ausschlussdiät, so kann man das nennen. Und die schließt gezielt bestimmte Substanzen aus, die eher die Entzündung fördern und die Darmbarriere schädigen können. Vor allem zum Beispiel so Ultra-Processed Foods, was ich vorher schon erwähnt habe, wird einfach eine Ernährungsweise eingebaut, die Mucosa Healing, also die Darmschleimhaut, aufbaut. Es werden bestimmte Emulgatoren weggelassen, Alkohol weggelassen, Carrageen weggelassen und gleichzeitig werden aber hier förderliche Lebensmittel wieder eingebaut, also lösliche Ballaststoffe wie Apfelpektin zum Beispiel, resistente Stärke, gesunde Öle, hochwertige Eiweißquellen werden da und das in Kombination mit der PEN, also mit einer ballaststofffreien Trinknahrung.
Ist das Ihr Favorit quasi bei Patienten mit Morbus Crohn im akuten Schub, dass Sie das kombinieren? Also ein Patient kommt zu Ihnen in die Praxis, hat den Morbus Crohn in einem akuten Schub mit den Zeichen der Mangelernährung, wie wir es ja gerade besprochen haben, und ist dann das CCDID plus PEN dann Ihr Favorit in der Ernährungsempfehlung oder das so ein bisschen differenzieren?
Also grundsätzlich würde ich sagen ja, weil da die Compliance von den Patienten einfach deutlich besser ist, weil sie noch normal essen können und nicht nur die Trinknahrung haben. Manchmal macht man es so, dass man bei Patienten, die einen extrem starken Schub haben, bis die den ersten Termin bei mir wahrnehmen können, wenn ich mit den Ärzten zusammenarbeite, die EEN vorab schon mal laufen lasse, bis sie den ersten Termin haben und wir dann in die CDED plus PEN übergehen. Ich würde sagen, dass die Toleranz von CDED plus PEN größer ist als bei EN.
Ja, das kann man sich vorstellen. Ist ja klar, wenn man jetzt nur Getränke zu sich nimmt, dann steht es einem ja irgendwann wirklich oben, ne? Nach 6 Wochen, das ist klar. Wir sind ja auch so ein bisschen, schauen immer, für was gibt es Evidenz, keine Evidenz für diese 3 verschiedenen Formen. Wie ist da die Evidenzlage oder was sagen auch die aktuellen Leitlinien dazu? Ist das im Grunde genommen das, was man auch tun soll im akuten Schub?
Also da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen den Kindern und den Erwachsenen. Aber die aktuellen Leitlinien sagen auf jeden Fall deutlich, die haben sich weiterentwickelt. In der ECHO-Leitlinie 2025 zum Beispiel, also die spezielle Leitlinie für Diätmanagement bei CED, empfiehlt man die EEN zur Remissionsreduktion bei Kindern und Erwachsenen. Aber die CDED plus PEN wird explizit auch bei Kindern empfohlen und kann auch bei Erwachsenen in Betracht gezogen werden. Da sind wir Gott sei Dank schon weitergekommen. Weltweit gesehen würde ich sagen, sieht da die Studienlage oder sind sie da einfach schon deutlich weiter. Da wird es bei Erwachsenen auch schon viel, viel mehr eingesetzt. Ich denke aber, das kommt bei uns in Deutschland hoffentlich auch bald immer mehr. Und ich hoffe doch auch nach dem Podcast,
dass das, unbedingt.
Ja, dass das immer mehr eingesetzt wird, weil man darüber natürlich auch die Medikamentenlast auch ein bisschen senken kann.
Ja, wenn Sie da von 60-85% Ansprechraten sprechen, dann sind wir ja über dem, was man von Antikörpern erwarten kann, das ist auch klar. Aber ich denke, die Kombination wird sein. Ich glaube, die Ernährung, weil irgendwann soll sich ja die Ernährung dann auch nochmal weg von diesen Einschränkungen hin wieder zur Normalisierung entwickeln. Und da sind wir ja im Grunde genommen dann auch bei dem Übergang oder dann bei der Ernährung in der Remission. Gibt es da also einen Patient gut eingestellt? Und trotzdem wissen wir, dass Ernährung für den Remissionserhalt ja auch eine wichtige Rolle spielt. Was sind da so Ihre Empfehlungen? Ich gehe mal davon aus, dass wenn Sie einen Patienten in Ihre Remission gebracht haben, in Verbindung, in Kombination mit dem Gastroenterologen und der Therapie, dass der Patient dann hoffentlich nicht weg ist, sondern dass Sie dann dem auch noch wieder dann Empfehlungen mit an die Hand geben, wie er sich dann in der Remission ernähren soll. Vielleicht auch mit dem Ziel, den nächsten Schub zu verhindern.
Ich habe vorher nur kurz vergessen, bei dieser CDED zu erwähnen, dass es sich um 2 Phasen handelt. Die erste Phase geht 6 Wochen, die zweite Phase geht 6 Wochen und danach geht man dann in diese remissionserhaltende Ernährung über, wo wir jetzt hinkommen. Diese spezifische Diät, die wird dann eigentlich ad acta gelegt. Also das heißt, die CDED plus PEN ist wirklich nur für den Akut Fall und in der Remission geht man dann eigentlich über und schaut sich die mediterranen Grundsätze an, also ein mediterraner Lifestyle, wie man so schön sagt, und geht dann natürlich mit Rücksicht auf individuelle Verträglichkeit. Es sollte kein Verbotssystem irgendwie auf Lebenszeit stattfinden, sondern wirklich eine dauerhafte Ernährungskultur stattfinden. Und bei den mediterranen Grundsätzen, vor allem in der Remission, weiß man, beim Crohn ist es total wichtig, dass wir auf wieder diese hochverarbeiteten Produkte versuchen, die so gut wie möglich zu vermeiden oder zu minimieren. Wir können das nicht zu 100%, aber da hat man in Studien schon festgestellt, dass diese Reduktion schon dafür sorgt, dass wir eine längere Remissionszeit haben.
Also sprich mediterrane Kost, das hilft ja bei vielen, aber dann auch beim Morbus Crohn in Remission und dann eben die deutliche Reduktion der prozessierten Nahrung.
Genau, und das kann man so zusammen…
Kannst du ein paar Beispiele nennen, so was ist hochprozessiert?
Also Fertigprodukte, wo man sich vorstellen kann, überall wo diese Zusatzstoffe drin sind, E-Nummer, Carrageen. Wir schulen unsere Patienten in der Hinsicht auch, dass die bei Milchprodukten zum Beispiel darauf achten, dass sie eher keine Haarmilch zu sich nehmen und mehr hin zu der traditionell hergestellten Milch gehen. Also solche Sachen zum Beispiel auch, hochverarbeitete Skier zum Beispiel kann auch so ein Produkt sein, wo hochverarbeitet sein kann. Also wir schulen die wirklich in der Ernährungstherapie auch mit Einkaufstraining, mit Lebensmittelattrappen, worauf können sie achten im Alltag, dass sie eher versuchen, diese hochverarbeiteten Produkte wegzulassen.
Und wie nehmen die Patienten das so an? Weil Sie haben vorhin auch über Compliance gesprochen.
Ja.
Das ist dann natürlich auch, ja, für den einen oder anderen vielleicht auch schwierig, aber wenn man gute Effekte sieht, dann ist es ja eine positive Verstärkung. Und
ja, ich würde sagen, bei mir, meine Patienten nehmen es in der Regel ganz gut an. Ich achte auch drauf, dass wir nicht so einen Fokus haben, auf was ist verboten, sondern was ist alles noch gut, was können sie einbauen, was schmeckt ihnen, was kann man vielleicht auch umwandeln. Und wenn die Patienten, Patientinnen zum Beispiel gern Pommes essen, dann besprechen wir einfach, wie kann man die selber machen, was kann man da gut einbauen, zum Beispiel, dass die resistente Stärke in der Kartoffel vorkommt, das auch wieder gut ist fürs Mikrobiom. Also, dass wir einfach wirklich gezielt auf den Alltag eingehen. Ich hatte zum Beispiel auch schon ein Kind betreut, das dann ein Auslandspraktikum hatte in Asien während der CDED. Das hat auch gut geklappt, war aber natürlich einfach mit viel, viel Abstimmung nur möglich. Also die hätten wir nicht einfach nur fliegen lassen können.
Mhm.
Also das ist möglich, aber natürlich ist da die Compliance schon sehr wichtig. Und ich würde sagen, die ersten 6 Wochen in der Akutphase kommen häufig Mails, kommen häufig Anrufe, einfach mit Rückfragen, wie sieht's mit dem aus? Wir haben ja verpflichtende Lebensmittel, kann ich davon mehr oder weniger essen? Dann haben wir erlaubte Lebensmittel, wie sieht's da aus? Wir haben zum Beispiel jetzt gerade 2 Patientinnen, die vor 2 Wochen angefangen haben. Und da kam sogar die gleiche Frage, weißer Reis ist zum Beispiel erlaubt. Und dann haben wir über Reismehl gesprochen, dann waren sie einkaufen und haben nur Vollkornreis gefunden. Und haben dann zum Beispiel nachgefragt, es gibt so gut wie keinen weißen Reis als Mehl zu kaufen.
Mhm.
Und dann ist einfach praktisch bezogen, wie kriegen wir jetzt aus dem Reis, das Reismehl oder wo kann ich das beziehen? Also solche Fragen kommen dann natürlich auch.
Das klingt ja so, als wenn man sagt, also erstens, jeder CED-Patient oder auch Crohn-Patient, über die sprechen wir ja heute, braucht eigentlich eine kontinuierliche Betreuung durch einen Ernährungsexperten. Das klingt ja auch nach einer Langzeitbetreuung und nicht nach, wir sehen uns einmal, wir machen eine Beratung und dann ist der Patient weg. Und deswegen würde ich gern so den letzten Part unseres Gesprächs so ein bisschen darauf richten, wie man das denn so im Alltag umsetzt. Weil ich höre immer so aus dem Umfeld der Gastroenterologen, der Behandler oder auch der Hausärzte und Internisten, kriege ich denn jetzt so einen Ernährungsberater? Wer bezahlt denn das? Wie kriegt man einen Termin? Fangen wir vielleicht erstmal an. Ja, Vorstellung bei Ihnen jetzt. Wie funktioniert das? Wird das von den Kassen übernommen oder muss das ein Patient selber tragen?
Also erstmal wäre mir wichtig, natürlich eine zertifizierte Ernährungsfachkraft zu Rate zu ziehen, die sich natürlich auch im Bereich CED auskennt, die Da kann ich später nochmal was dazu sagen. Und bei uns in der Praxis läuft es so ab, dass die Ärzte eine Notwendigkeitsbescheinigung ausfüllen. Die können wir vielleicht verlinken.
Unbedingt, ja.
Okay. Und diese Notwendigkeitsbescheinigung, die ist budgetneutral, die wird dann vom Gastroenterologen ausgefüllt. Und mit dieser Notwendigkeitsbescheinigung kann sich der Patient dann an uns wenden. Im besten Fall bitte auch Laborwerte mitschicken, Arztbericht mitschicken. Das ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig für den Ersttermin, um dann die Ernährungsanamnese unter anderem mit gesamt zu machen. Und dann bekommen die Patienten von uns einen Kostenvoranschlag gestellt, der zusammen mit der Notwendigkeitsbescheinigung an die Krankenkasse geschickt wird. Und die Krankenkassen bezuschussen die Ernährungstherapie, ich würde mal sagen, grob zwischen 50% und 100%. Wir machen das meistens so, dass wir das im Vorfeld abklären, dass die Patienten wissen, was auf sie zukommt. Und dann kann die Ernährungstherapie starten.
Das klingt ja jetzt erstmal relativ simpel, aber das ist auch meine Erfahrung aus der täglichen Praxis. Diese Notwendigkeitsbescheinigung, die ist schnell ausgeführt. Ich glaube, man muss sich auch einen Ernährungsexperten seines Vertrauens suchen, mit dem man dann auch eng zusammenarbeitet, dem man das dann faxen kann und der sich im Grunde genommen dann auch entsprechend kümmern kann. Aber ich glaube, die Krankenkassen bieten auch Ernährungsberatung an. Aber es ist immer die Frage, ob dann diese gute Betreuung, auch konstante Betreuung stattfindet.
Genau.
Gibt es so Dinge, die, wo man vielleicht ja dann auch Fehler macht bei der Verordnung, was man nicht tun sollte? Oder wenn das alles so sein Lauf nimmt, dann ist das unproblematisch.
Also bei der Notwendigkeitsbescheinigung, wenn man die verwendet und draufschreibt, was für Diagnosen vorhanden sind, gibt es eigentlich keine Probleme. Wenn wir jetzt zur Verordnung kommen, zum Beispiel von der Trinknahrung, also wenn man zum Beispiel die EEN oder die CDED durchführen will in Kombination mit PEN, also mit der ballaststofffreien Trinknahrung im Fall von CDED, da wäre es wichtig, dass auf jeden Fall auf die Verordnung die Mangelernährung mit drauf muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was das Thema Regress angeht. Und da können wir ja aber vielleicht auch noch einen Leitfaden verlinken für regresssichere Verordnung von Trinknahrung. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Das macht ja dann der Behandler, ne? Die Verordnung.
Ja, genau.
Das heißt, sie spiegeln im Grunde genommen das, was sie brauchen,
dem
Behandler zurück, damit er dann diese Dinge auch entsprechend verordnet. Ne?
Genau.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das klingt nicht kompliziert, sollte aber immer Teil der Therapie sein. Und insofern, ich glaube, wir haben eine Menge heute besprochen, was vielleicht nicht jedem bekannt ist. Und insofern, ja, ist die Zeit wie im Fluge vergangen. Und wenn man, denke ich, eines aus dieser Folge mitnehmen kann, dann ist Ernährung beim Morbus Crohn kein nice to have, sondern wirklich ein relevanter Baustein der Therapie, wenn man es richtig einsetzt. Und wichtig ist, und das ist sehr schön rübergekommen, Frau Heiligmann, wirklich toll, wie strukturiert man da vorgehen muss. Man bleibt evidenzbasiert und lässt vor allem die Patienten, Patientinnen nicht alleine, sondern begleitet sie professionell. Und das ist nicht nur ein Termin, das sind viele Termine. Das ist im Grunde genommen, wie der Gastroenterologe seinen Crohn-Patient permanent begleitet, ist es auch der Ernährungsexperte, der dranbleiben soll und darf und der mit eingebunden werden muss. Und insofern danke ich Ihnen allen fürs Zuhören. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann teilen Sie das gerne mit Kolleginnen oder auch Betroffenen, für die das Thema relevant ist. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind, wenn es dann heißt, nehmen Sie Platz auf unserer Verdauungscouch.
Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen, und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.